Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Moin moin, liebe Stammis, hier sind wir wieder für euch da und heute ein ganz besonderer Gast quasi zum Start ins Wochenende bei mir. Der Mann, der mit Spiel mit Thiel berühmt wurde bei Bild. Philipp Thiel ist da, nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder. Grüß dich, mein Lieber.
Was für eine bescheuerte Begrüßung.
Warum?
Ja, als ob irgendjemand sich an dieses Spiel mit Thiel erinnert.
Ja, dann klär doch die
Außer
Leute
dir.
Mal auf. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern.
Spiel mit Thiel. Es war vor ungefähr 80 Jahren, da war irgendein Vorbereitungscamp der Olympioniken in Spanien. Ich weiß nicht mehr genau wo.
Club der Besten heißt
Club
das?
Club der Besten, ja. Siehst du, weißt besser Bescheid
als Costa ich. Del Sol warst
genau.
du?
Und da habe ich dann, da war ich am All-Inclusive-Buffet und zwischendurch habe ich immer so kleine Spielchen gemacht gegen die zukünftigen Goldmedaillengewinner und habe da halt komplett versagt.
Ja. Club der Westen ist übrigens nicht vor den Olympischen Spielen, sondern danach, aber ist egal, du scheinst dich nicht mehr daran erinnern zu können.
Ach, das ist danach, stimmt, das ist eine Belohnung, ne? Das war eine Belohnung für die, ja, okay.
Für Weltmeister.
Aber danach ist ja auch davor.
Genau, danach ist auch davor. Also von dem her, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, weil du hast da immer coole Videos gemacht. Ihr könnt es mal googeln. Spiel mit Thiel, ihr findet sofort, ich habe es gemacht, ist der
absolut
bestgerankteste Artikel bei Google, den es so gibt. So, jetzt kommen wir zum Fußball. Nee, stimmt nicht ganz. Heute ist ein ganz besonderer Tag, nämlich der 22. März und das heißt, André Albers hat heute Geburtstag. Und natürlich, Philipp, wir können es uns jetzt nicht nehmen lassen.
Wie alt wird der?
Der wird, glaube ich, 35 oder 36 Jahre alt.
Ja?
Eins von beiden. Der beste Podcast-Partner,
den ich nicht gedacht.
Sieht noch jung aus,
ne? Sieht viel älter aus.
Oh, du bist so unfair.
Ich dachte, wir sind hier ehrlich.
Nein, André, du siehst für mich genauso alt aus wie ich. Und da wir ja wissen, dass ich 29a bin, bist du auch noch 29. In diesem Sinne, Happy Birthday und wir machen es jetzt. Wir singen
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Albers. Happy Birthday to you.
So, und ihr dürft ihn feiern, folgt ihm bei Instagram, gratuliert ihm da, schickt ihm eine Nachricht. Er wird sich, glaube ich, wahnsinnig drüber freuen. So, jetzt aber wirklich nach all der Jubeltrubelheiterkeit. Willkommen zum Fußball. Machen weiter mit dem Thema Nationalmannschaft. Das ist ja diese Woche das Thema schlechthin. Morgen gilt's in Frankreich. Wir sind natürlich positiv. Also bist du es auch eigentlich?
Geht so. Lass mal nach dem Spiel reden.
Okay. Hoffentlich werden es nicht so wie gegen die Türkei oder gegen Österreich.
Wieso bist du positiv? Ja, genau.
Genau.
Wieso, wie kannst du jetzt positiv sein?
Ja, hoffentlich wird es nicht so. Aber wir müssen den Fall ja auch einmal durchsprechen. Was ist denn mit Julian Nagelsmann oder auch mit anderen wichtigen handelnden Personen, wenn diese beiden Spiele in die Hose gehen? Und ich habe mal nachgefragt bei unserem Nationalmannschaftsreporter Tobi Altscheffel. Der hat gesprochen unter anderem mit Rettich und hat mal gefragt, ja, was wäre denn? Und da hören wir jetzt mal rein in die Sprachnachricht.
WhatsApp ab.
Guten Tag, liebe Stammis. Servus, Kili. Wie geht's weiter mit Julian Nagelsmann? Ja, das ist die große Frage, die nach den beiden Niederlagen zuletzt gegen die Türkei und Österreich ja immer lauter wurde. Deswegen habe ich mit Andreas Rettich, dem Geschäftsführer des DFB, gesprochen. Und der stellt sich vor den beiden Testspielen gegen Frankreich und gegen Holland ganz klar hinter Nagelsmann. Der sagt, ich kann mir kein Szenario vorstellen, dass Julian Nagelsmann am 14. Juni, also am Tag des Auftakts der EM gegen Schottland, nicht auf der Bank sitzt. Ein klares Bekenntnis, durch das Diskussionen vermieden werden sollen. Und ja, Rettich hat auch schon im Kopf, wie es weitergehen könnte. Die Kollegen des Kickers haben das auch geschrieben. Der DFB möchte gerne verlängern unter gewissen Voraussetzungen, also so eine Klausel, wie weit er mindestens kommen müsste, aus DFB-Sicht verständlich. Ich frage mich aber noch, ob Nagelsmann das wirklich will. Ich denke, so eine Klausel ist nicht unbedingt in seinem Sinne und er könnte auch eher Richtung Verein tendieren. Was aber klar ist, er lebt seinen Job mit Feuereifer. Das merkt man beispielsweise an einer Rede, die er vor den Mitarbeitern gehalten hat. Noch vor der Kadernominierung, vergangene Woche Donnerstag, hat er alle versucht mitzunehmen, zu packen, hat da seinen Kader vorab präsentiert und diesem Kader hat er dann auch klargemacht, wer welche Rolle hat. Das haben wir in Bild enthüllt. Am Dienstag haben er und Sandro Wagner Einzelgespräche mit jedem der Spieler geführt und jedem gesagt, wie die Rolle bei der EM aussieht. Der Hintergrund ist klare Rollenverteilung. Jeder soll wissen, welche Aufgabe er in diesem Gesamtgefüge hat und Es waren am Ende dann 25 Einzelgespräche, die zum Beispiel bei Ter Stegen für schlechtere Laune gesorgt haben, weil der jetzt weiß, er ist nur die Nummer 2, obwohl er die nächsten beiden Spiele spielt. Und ja, alle wissen, woran sie sind. Alle kennen den Masterplan für die EM von Julian Nagelsmann. Und wir hoffen jetzt, dass er aufgeht.
Philipp, lass uns mal chronologisch die Sprachnachricht von Tobi gerne mal durchgehen. Also er sagt, es ist so, egal ob die beiden Spiele jetzt in die Hose gehen oder auch nicht, Julian Nagelsmann bleibt auch bis zur EM Trainer. Es sieht sogar so aus, als würden Rettich und Völler mit ihm unter bestimmten Bedingungen verlängern wollen. Das heißt, er muss bei der EM, sagen wir mal, ins Viertelfinale kommen. So haben sie es ähnlicher wie beim Handball jetzt war mit dem Gislason, der hat auch verlängert weiter, aber es war daran geknüpft, er muss die Olympia-Quali schaffen, hat er geschafft, jetzt hat sich sein Vertrag verlängert. Also ähnlich könnte das Szenario bei Julian Nagelsmann auch laufen. Sinnvoll, ja oder nein? Wie findest du es? Also könntest du es generell vorstellen, Julian Nagelsmann über die EM hinaus?
Aus DFB-Sicht kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass die das wollen und dass die sich das gut vorstellen können. Weil er einfach ein super Trainer ist und weil er, glaube ich, ein gutes Gefühl auch für diese Mannschaft hat und sie wahrscheinlich auch entwickeln würde. Ich habe nur meine Zweifel, wie es bei Nagelsmann im Kopf aussieht, weil da sieht es, glaube ich, nicht ganz so aus wie bei den DFB-Verantwortlichen.
Hat Tobi ja auch gesagt, ne? Nun muss man da nochmal sagen, Julian Nagelsmann ist getrennt lebend, hat eine neue Lebensgefährtin. Er hat 2 Kinder, bald beide im schulpflichtigen Alter. Da willst du wahrscheinlich jetzt nicht ins Ausland gehen, wenn du ein Vater bist, der auch sehen möchte, wie seine Kinder wachsen, gedeihen und ihre ersten Schritte in der Schule machen, ne?
Ja, wobei sowas natürlich, das ist ja immer eine Sache, die familienintern geklärt werden muss. Es gibt ja viele Trainer, die junge Kinder haben und eine junge Familie und da gibt es ja dann International Schools überall, ne? Also ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten im modernen Leben, dann auch als Familie Fuß zu fassen in einem anderen Land.
Ja, nur dann müsste die Ex-Frau auch mitspielen.
Ja gut, da hast du recht, ja.
Ja. Ne, das ist ja auch so eine Sache von Fürsorge, aber wir wollen uns jetzt nicht in Familienrecht einmischen. Ich glaube schon, dass Julian Nagelsmann entweder drauf guckt, wie geht's mit dem DFB weiter, vielleicht kann ich das machen, oder ob die Bayern nochmal anrufen. Und ich glaube, wenn die Bayern nochmal anrufen, dann ja, sagt
oder
er nicht
Dortmund
nein.
Ruft an.
Das kann auch sein. Zumindest in Deutschland würde er, glaube ich, gerne bleiben.
Ich glaube, selbst der BVB, es gibt ja ein paar Menschen, die sagen, dass Dortmund für ihn mittlerweile vielleicht zu klein wäre. Ich glaube aber, dass das ein Club ist, der Nagelsmann reizen könnte. Und auch wenn es gerade beim BVB wieder ein bisschen nach oben geht, die Kurve, ich glaube, so ganz abgeschlossen ist das noch nicht, was mit Terzic passiert im Sommer.
Liebe Stammis, gerne mal eine Nachricht rüber schicken. Feedback dazu, wo würdet ihr Julian Nagelsmann nach der EM sehen, weiter als Bundestrainer irgendwo in Deutschland oder sogar im Ausland? Da ist ja alles möglich. Gerne dazu Nachrichten rüber schicken an Stammplatz-Handy. Dann war das Thema bei Tobi in der Nachricht, er hat Einzelgespräche geführt. Da bin ich ein bisschen hellhörig geworden, weil ich habe letztes Jahr intensiv die Basketballer verfolgt, als die Weltmeister geworden sind. Hab mir danach auch die Doku angeguckt. Julian Nagelsmann hat die auch gesehen und er hat gesehen, wie Gordon Herbert, der Bundestrainer der Basketballer, mit jedem Spieler weit, weit lange, bevor die Vorbereitung überhaupt begonnen hat, oder zum Anfang der Vorbereitung besser gesagt, Einzelgespräche geführt hat. Mit zum Beispiel Dennis Schröder hat ihm gesagt, er ist der Kapitän, er ist der Spieler, den sie brauchen beim Basketball. Das Gleiche soll Julian Nagelsmann jetzt auch gemacht haben mit Sandro Wagner. Ich finde es schon irgendwie sehr sinnvoll, weil schon jetzt lange vor der EM feststeht, wer welche Rolle hat. Er hat Manuel Neuer beispielsweise gesagt, du bist die Nummer 1. Er hat Ter Stegen gesagt, du bist die Nummer 2. Ja, manche Gespräche tun auch weh. Er hat Toni Groß wahrscheinlich gesagt, du bist unser Denker und Lenker im Mittelfeld. Vielleicht hat er Kai Havertz gesagt, stand jetzt bist du unser Stürmer. Schon interessant, ja.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die hilft, wenn die Leute, die Spieler wissen, was auf sie zukommt und welche Verantwortung sie zu tragen haben, wenn sie wissen, dass auf sie gezählt wird, halte ich für total sinnvoll. Ich glaube aber auch, dass noch nicht, also die Spieler, die du gerade genannt hast, ja, Groß, Neuer und ich denke auch, so ein Rüdiger ist natürlich auch gesetzt und es gibt noch ein paar mehr.
Gündogan.
Aber ich glaube, dass auch noch ein bisschen Bewegung reinkommen kann. Er hat ja gerade alle BVB-Stars bis auf Füllkrug rasiert. Ich glaube, da ist schon auch noch nicht jede Tür zu. Aber klar, er weiß, glaube ich, wer seine Achse ist und das hat er denen erzählt und das ist eine gute Sache.
Stichwort Achse, es gibt noch mal ein paar Trainingseindrücke vom Donnerstag. André und ich haben ja gestern unsere Startelf bei Instagram präsentiert. Würde Stand jetzt die EM beginnen. Ihr habt da abgestimmt, 54% waren pro André, 46% waren pro Kili. Es war also sehr dicht beieinander. Viele Fragezeichen gibt es ja aktuell eh nicht. Und wenn man gestern das Training ein bisschen beobachtet hat, dann hat man gesehen, dass Julian Nagelsmann hat in Gruppen trainieren lassen. Und in der zweiten Gruppe war die Elf Ter Stegen, Kimmich, Rüdiger, Tah, links hinten Mittelstädt, Andrich, Groß, dann die Dreier-Offensivreihe Wirtz, Gündoğan, Musiala und vorne drin Havertz. Also es sieht alles danach aus, dass Maxi Mittelstädt sein Debüt geben wird in Frankreich. Es sieht alles danach aus, dass Havertz stürmen wird statt Füllkrug. Ist für mich eine Elf, die mir taugt, aktuell.
Ja, ist verrückt, ne, was Mittelstädt für einen Sprung gemacht hat. Ja. Ist nicht so lange her, da war der bei Hertha und hat gegen Abstieg gespielt.
Letztes Jahr um diese Zeit.
Und da war der, weiß ich auch nicht, da war der auch nicht kompletter Stammspieler, ne? Und jetzt ist der mit Stuttgart unterwegs in die Champions League und plötzlich Nationalmannschaft. Es geht sehr schnell.
Bitter ist es gelaufen für Jan-Niklas Beste, der nach Pavlovic und Neuer jetzt auch leider abreisen musste. Grund ist eine Adduktorenzerrung. Der fällt jetzt nicht länger aus für Heidenheim, Gott sei Dank. Der hat ja auch noch einiges vor an den letzten 8 Spielen. Aber er kann eben die beiden Länderspiele erstmal nicht bestreiten. Also sind es nur noch 4 Debütanten. Ursprünglich waren es ja mal 6. Beste spielt eine Riesensaison, 7 Tore, 10 Vorlagen in der Bundesliga. Meinst du, auch jetzt ohne die Länderspiele gemacht zu haben, das habe ich André auch bei Pavlovic gefragt, hat er Chancen bei der EM dabei zu sein?
Also du kannst am Ende 23 Spieler mitnehmen und ich glaube, du bist relativ schnell bei den 23 und kannst dann auch nicht mehr so viele Experimente veranstalten. Und Jan-Niklas Beste, so gut die Saison ist, die er da spielt in Heidenheim, wäre ein Experiment bei einem großen Turnier, den einfach mitzunehmen.
Na, er wäre ein Ergänzungsspieler.
Ja, aber also wenn wir gerade über die reden, die jetzt abgereist sind, ich fände so ein Pavlovic 1000-mal interessanter. Ich finde es geil, dass er sich für Deutschland entschieden hat. Das ist ein extrem interessanter Spieler, ein eleganter Spieler, ein richtig einer mit Potenzial fürs Mittelfeld. Also wenn du so einen mitnimmst, finde ich, dann nimm so einen Pavlovic mit, damit der in seinen jungen Jahren jetzt auch schon mal mitbekommt, wie das so abgeht bei einer EM. Das wäre für mich die schönere Entscheidung. Aber klar, Jan-Niklas Beste hätte es sich auch verdient. Ich glaube aber, dass seine Chancen jetzt gerade auch noch durch seinen Ausfall sehr gering sind.
Und jetzt noch eine letzte Meldung zur Nationalmannschaft. Dann soll es das auch gewesen sein für heute. Gestern Nachmittag gegen 16.30 Uhr kam noch eine Meldung rein und die hat es durchaus in sich. Der DFB und Adidas beenden 2026 ihre Zusammenarbeit. Das ist insofern krass, als dass ja Adidas und der DFB seit über 60 Jahren miteinander zusammengearbeitet haben. Neuer Ausrüster ab 2027, also nach der WM in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko, wird Nike. Diese Partnerschaft geht dann bis 2034. Ja, in diesem Sommer ja noch die deutsche Nationalmannschaft im Adidas-Quartier in Herzogenaurach. Das wird wohl dann das letzte oder vorletzte Mal gewesen sein. Es gibt dann nur noch die Möglichkeit 2026 vor der WM. Danach ist dann der offizielle Ausrüster des DFB einfach mal Nike. Was sagt ihr dazu, liebe Stammis? Würde mich mal über Feedback freuen dazu. Gut, dann Deckel drauf auf die Nationalmannschaft für heute. Natürlich, Samstag wird geguckt. Es gibt auch nochmal eine interessante Sonderfolge Samstag. Die kann ich euch jetzt schon mal empfehlen. André und der Kollege Van Helsing sprechen über die 5 Nationalmannschaften seit 2000, die es eigentlich hätten verdient gehabt, Europameister zu werden, es aber nicht geworden sind, unter anderem Deutschland 2012, wir erinnern uns, Groß-Mandecker gegen Pirlo, Yogi hatte sich verzockt und wir flogen raus, ich habe auch die Belgier noch in den Topf geworfen, da gibt es ein paar ganz interessante Mannschaften und nochmal Rückblicke und dann kommen wir jetzt zum ersten FC Köln, der FC zieht ja im Kampf gegen den Abstieg aktuell alle möglichen Register, es ging jetzt nochmal in ein Trainingslager, ich glaube, also kein anderer Bundesligist ist irgendwie gerade noch im Trainingslager. Die Kölner sind in Spanien und unser Reporter Uli Bauer ist mit vor Ort und erzählt uns mal, wie es so läuft in Spanien für den FC, welche Probleme es gibt, was aber auch ein bisschen Hoffnung macht.
Hallo und liebe Grüße aus Spanien, wo es heute einen ordentlichen Wind hatte beim Training, was die Jungs von Trainer Timo Schulz gerade beendet haben. Die Temperaturen sind allerdings bei rund 22 Grad echt erträglich und insofern hat der FC hier beste Bedingungen in Algorfa in der Nähe von Alicante angetroffen. Seit Montag hat sich der FC ja hier einquartiert, will sich 6 Tage lang optimal auf den Abstiegsendspurt vorbereiten und arbeitet auch dementsprechend konzentriert und knallhart hier auf dem Platz. Trotzdem ist nicht alles eitel Sonnenschein. Es gibt ein paar Sorgen. 4 Nationalspieler waren ohnehin nicht mitgereist. Dazu ist auch Keeper Marvin Schwebe ja zu Hause geblieben wegen der Geburt seines zweiten Kindes. Kapitän Florian Kainz war ebenfalls wegen der Geburt seines Sohnes nachgereist. Dann gibt es Linden Meiner und Dejan Lubicic, die zuletzt krank waren und immer noch nicht wieder so fit sind, dass sie auf dem Platz stehen können. Das heißt, die beiden schauen ebenfalls nur zu. Und dann gab es eben die Hiobsbotschaft um Jungstar Max Finkgräfe, einen der besten Kölner in den letzten Spielen. Der musste das Trainingslager komplett abbrechen, musste am Mittwoch wieder nach Hause reisen, weil die Rückenbeschwerden einfach nicht besser wurden, hat also hier überhaupt nicht trainiert und soll nun zu Hause in Köln untersucht und dann eben behandelt werden. Also schon durchaus Sorgen bei Timo Schulz und nicht alles optimal, so wie der FC sich das vorstellt. Es gibt allerdings auch Hoffnungsschimmer und Grund zum Optimismus. Starstürmer Davy Selke ist wieder dabei, hat zuletzt schon in Köln mittrainiert, ist jetzt wieder bei 100% und man kann davon ausgehen, dass er Ostern in Augsburg beim ersten Spiel vom Endspurt dann in der Startelf steht. Spielmacher Luca Waldschmidt ist ebenfalls zumindest teilweise wieder zurück im Mannschaftstraining, macht einen guten Eindruck, ist heiß auf den Endspurt und so hat Köln seine zwei größten Hoffnungsträger zumindest für diese letzten Spiele wieder dabei. Der Optimismus ist ohnehin grenzenlos. Trainer Timo Schulz fand es im Gespräch gestern fast eine Frechheit, dass ich ihn gefragt habe, wie groß seine Überzeugung ist, dass sie es wirklich noch schaffen. Seine Antwort war dann, die Überzeugung ist grenzenlos. Wir schaffen das auf jeden Fall. Ich würde sogar auf uns wetten. Optimismus, den er natürlich versprühen muss. Die Spiele vor allem gegen Bochum, Darmstadt und natürlich das Abstiegsendspiel in Mainz werden dann zeigen, wie weit Köln wirklich ist.
Ja, Philipp, Uli hat es angesprochen, der Köln-Trainer Timo Schulz, der hat Riesenhoffnungen noch in seine Truppe. Es sind aktuell 7 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz, aber nur einen auf dem Relegationsplatz. Wo siehst du denn den ersten FC Köln am Ende der Saison?
Ich glaube, dass es für Köln richtig, richtig schwierig wird, weil wenn man jetzt die beiden Clubs sieht, also Darmstadt ist nach menschlichem Ermessen weg. Die müssen schon jetzt nochmal eine ganz krasse Zündung machen, dass da noch was geht. Aber wenn man jetzt die beiden Clubs sieht, Köln und Mainz, die da gerade um den Relegationsplatz kämpfen, dann hat Mainz einfach momentan auch die bessere Form und den besseren Schwung. Und ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist auch eher intakt als die in Köln. Was mir sehr leid tut, weil der FC ja irgendwie zur Bundesliga gehört und irgendwie auch drinbleiben sollte. Aber wenn du mich jetzt fragst, 7 Punkte aufzuholen, auf Platz 15, sehr schwierig bei noch 8 ausstehenden Spielen und im Zweikampf mit Mainz, momentan Mainz vorn.
Ich würde mir wünschen, dass die Kölner Platz 16 belegen. Das hat überhaupt nichts mit Mainz zu tun, das möchte ich auch gerne mal sagen. Ich finde auch, dass Mainz sich irgendwie die letzten Jahre echt gut etabliert hat in der Bundesliga und ich hätte die auch gerne weiter dabei. Dann steigen die halt nächstes Jahr wieder auf. Aber einfach, weil ich gerne möchte, dass Köln auf Platz 16 landet.
Ja, ich weiß schon, was jetzt kommt.
Und der HSV in der zweiten Liga auf Platz 3 und dann soll es das Duell geben. Köln
und
gegen
dann schreist
Baumgart.
Du hier rum in deinem Podcast und hast hier 1000 Stimmen dazu und Feuer und Geschrei und Emotionen und toll.
Ist doch gut.
Nee, wäre schon krass. Aber weißt du, was das Allerschönste wäre, wenn der HSV. Wahrscheinlich sind da draußen jetzt ein paar St. Pauli-Fans, die sagen, was labert der für einen Scheiß. Aber am besten fände ich es, wenn der HSV direkt aufsteigen würde und wenn Köln nicht absteigt. Weil das beides Vereine sind, die in die Bundesliga gehören und die der Bundesliga gut tun. Wir haben zu viel graue Mäuse, wir haben schon zu viel leere Plätze, wir haben schon zu viel fehlende Stimmung.
Ja.
Zu viele Konferenzen, wo man sagt, vielleicht gehe ich doch einfach raus und spazieren. Ja. Also, weißt du?
Ja, ich verstehe dich.
Ich würde gerne beide haben, auch wenn das unrealistisch ist. Ist ein bisschen naiv.
Ja. Mit dem Wort zum Sonntag quasi von Philipp Thiel beenden wir diese Episode. Es war das Wort zum Freitag, wohl eher. Wünsche euch allen da draußen ein schönes Wochenende. Wir machen den Deckel drauf. Philipp, vielen Dank. Mach weiter mit Spiel mit Thiel. Ich freue mich auf die nächsten Ausgaben. Und alles Gute euch da draußen. Schönes Wochenende. Ciao.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.